Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Gerald Weston.
Sie wissen, dass Hollywood es liebt, Blockbuster-Katastrophenfilme zu produzieren, und sie haben Vulkane, Erdbeben, Asteroiden, die auf die Erde treffen und auf die Erde zukommen, Tornados, Tsunamis und sogar Feuer. Sie haben sogar eine Reihe von Fernsehkatastrophenprogrammen wie Shark Magido. Ich wusste, dass es solches nicht gibt. Ich bin einmal in England nach Hause gekommen und Herr McMeekin, es war an einem Samstagabend, sagte er, Sie müssen sich diesmal ansehen. Dies mag der schlechteste Film sein, den es je gab. Es geht um den Film um Haie, die in New York City einfallen. Irgendwie denke ich, dass ein Tsunami oder eine globale Erwärmung oder so etwas passierte. Wissen Sie, wenn Sie sich die Katastrophenfilme ansehen, gibt es immer den entbehrlichen Schauspieler. Sie wissen, dass dieser Kerl vom Monster oder von einem Hai gefressen wird. Sie wissen, dass es passieren wird und sicher war er auf dem Taxidach und fiel herunter und ja, der Hai holte ihn. Aber das ist nicht so schlimm wie das, wie sie von einem Tornado, diesen Haien, aufgegriffen werden und Flugzeuge treffen, wissen Sie, eine 747 und hier kommt der Hai durch die Windschutzscheibe. Jetzt muss ich sagen, dass ich noch nie einen Film davon gesehen habe. Ich habe ungefähr 5 Minuten von einer oder vielleicht 1 oder 2 Minuten von einem anderen Programm oder Show gesehen. Aber Hollywood liebt Katastrophenfilme. Aber Sie alle wissen, der Tag kommt, an dem praktisch all diese Katastrophen abzüglich der Haie die Erde treffen werden. Es wird nicht unterhaltsam und es wird zu dieser Zeit nicht humorvoll sein. Wir können jetzt über diese Dinge lachen, aber die Zeit kommt, in der diese Dinge nicht auf Film oder einer Leinwand oder einem Computerbildschirm produziert werden, sondern im wirklichen Leben. Vulkane, Asteroiden, so etwas nicht innerhalb von 1000 Jahren, aber in einem einzigen Jahr werden diese Dinge diese Erde treffen. Und das ist ein bisschen von dem, worum es an diesem Tag geht, viel von dem, worum es an diesem Tag geht. Dieses Posaunenfest ist natürlich vielfältig. Gewiss freuen wir uns über die letzte Posaune, wenn wir zum geistigen Leben verwandelt werden, diejenigen, die Gottesgeist haben, diejenigen, die treu sind und diejenigen, die von Gottesgeist geführt werden. So freuen wir uns auf diesen Tag, weil wir von diesem physischen Fleisch ins geistige Leben verwandelt werden. Und weißt du, das ist recht schwer zu verstehen, besonders für junge Leute, denke ich. Nur junge Leute schauen auf das physische Fleisch und noch mehr, wenn wir älter werden, erkennen wir, dass es aus physischem Fleisch besteht und wir sehen das Ende kommen, weil wir die Schmerzen und alles haben. Aber ein junger Mensch, ein Teenager, möchte heiraten, möchte die Dinge erleben, die Mama und Papa und andere erlebt haben. Und sie schätzen die Tatsache nicht immer voll und ganz, dass ja, wir physisch sind und dieses physische Fleisch einen großen Nachteil hat. Wenn Sie nun 16 oder 18 oder 20 oder 25 Jahre alt sind, können Sie, wie ich, bis zu einem bestimmten Alter, bis fast 40 Jahre immer noch ziemlich gut laufen. Und es war eine wunderbare Sache, diese Dinge zu tun können. Aber wenn wir älter werden, erkennen wir, dass dieses Leben nicht alles ist, worauf es ankommt. Es macht wohl Spaß. Es macht Spaß, aber es hat ein Ende und es ist normalerweise kein sehr angenehmes Ende, wenn es um diese Zeit geht. Aber dieses Posaunenfest ist mehr als die nur letzte Posaune. Es heißt Posaunenfest, weil es Plural ist. Es geht also mehr als um nur eine Posaune. Es ist eine Zeit voller fantastischer, ängstlicher Anblicke eines Tages der Kriegsführung, der dunklen Wolken und Düsterkeit. Deshalb werde ich heute Nachmittag darauf hinweisen, wie oberflächlich das Verständnis des Menschen für diesen bestimmten Tag doch so ist. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass es existiert. Die meisten Leute gehen ihren Geschäften in ganz Charlotte nach. Sie haben vielleicht davon gehört. Es kann auf einem Kalender als Rosh Hashanah gesehen werden, was auch immer sie es oder so etwas als jüdisches ansehen. Und wenn sie dann die Sadis Road entlang in Richtung unseres Gottesdienstes gehen, gehen sie durch eine jüdische Nachbarschaft und sie werden wahrscheinlich heute in die Synagoge gehen. Aber was wissen wir über diesen Tag? Und was glauben diejenigen, die sich zum Glauben an die Bibel erkennen? Was wissen sie über diesen Tag? Wir werden uns das ein wenig genauer ansehen, mehr aus jüdischer Sicht als aus christlicher Sicht. Denn aus christlicher Sicht ist über diesen Tag nur sehr wenig bekannt. Aber wir werden uns das ansehen und dann die Realität dessen untersuchen, was dieser Tag für die Menschheit bedeutet. Lassen Sie uns zunächst feststellen, wie jüdische Praktiken das Ziel verfehlen, wenn es um die Bedeutung dieses Tages geht. Sie verfehlen das Ziel in hohem Maße, weil sie das Neue Testament einfach ablehnen. Sie lehnen Jesus Christus als Herr und Retter ab. Wenn Sie in dieser speziellen Erziehung aufwachsen, werden Sie das normalerweise glauben, und wir sind ein Produkt unserer Erziehung, wie Herr Braun in der Kurzpredigt herausgestellt hatte. Wir sind ein Produkt von zwei Menschen und nicht nur von zwei Menschen, sondern auch von der Atmosphäre, in der wir aufwachsen und den Überzeugungen, die sie hatten. In der Abteilung Lebenserziehung bezüglich des Posaunenfestes zitiert Herr McNair aus einem oder von einem jüdischen Feiertag einen leitenden Kommentar von Michael Strassfeld. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, weil wir von Menschen zur Zeit von Menschen sehen, die sehr viele, aber hin und wieder werden wir jemand haben, der die Kirche verlässt und in eine Art messianische jüdische Organisation geht. Und mit der Auflösung von Worldwide hatten wir eine Reihe von Leuten, die in diese Richtung gingen. Aber hin und wieder hören wir von jemandem, der unter uns sitzt, nicht unbedingt von dieser bestimmten Gemeinde, aber ich kenne eine andere Gemeinde, mit der ich sehr vertraut bin, wo mindestens ein oder zwei Menschen dazu tendieren, in diese Richtung zu gehen, weil sie dachten, dass die jüdischen Dinge tun mussten. Und wir müssen verstehen, dass das Judentum nicht die Religion ist, die Jesus praktizierte. Was Sie das Neue Testament lesen, oder wenn Sie das Neue Testament lesen, stellen Sie fest, dass er ständig im Widerspruch zu den jüdischen Führern steht. In Matthäus, dem 23. Kapitel, verurteilt er immer wieder sie für ihre Heuchelei und weist darauf hin, wie sie die äußere Erscheinung der Dinge getan haben, aber es lag nicht in ihrem Herzen, Gott zu gehorchen. Und wir müssen verstehen, dass dies genau die Dinge sind, für die Christus sie verurteilt hat. Die gesamte äußere Darstellung der Religion ist das, worauf sich die Menschen einlassen, wenn sie in das messianische Judentum eintreten. Es ist eine breite, allgemeine Kategorie von Menschen oder von Kirchen, viele von ihnen unabhängig. Ich habe einige getroffen, bei denen sie einen schwarzen Hut und ein schwarzes Gewand trugen und sich mit dem Judentum befassten. Andere tragen Quasten auf ihre Hemden, manche davon, aber es ist sehr unterschiedlich, wie sie sich präsentieren. Aber ich denke, die meisten von ihnen halten die Festtage oder Feiertage definitiv so, wie sie es verstehen. Zum Beispiel das Passafest, ohne zu bemerken, dass es in Passa sogar ein bisschen Heidentum gibt. So hatte ich die Gelegenheit, meine Frau und ich, zu einem Passa-Seder zu gehen, weil sie es zwei Nächte halten. Sie halten es am 15. und 16. Wir halten Passa am 14. und die Nacht des Wachens am 15. Aber da ist die nächste Nacht und wir hatten die Gelegenheit zu gehen und ich bemerkte, dass sie dort eine Platte hatten und sie hatten ein sogenanntes verbranntes Ei. und das war so Standard. Ich hatte eine kleine Broschüre über den Passaceda, den sie hielten, und so war es nicht nur so an diesem Ort, aber dieser Gebrauch ist weit verbreitet. So haben sie ein sogenanntes verbranntes Ei. Danach ging ich zum allgemeinen Führer und fragte ihn, woher kommt dieses verbrannte Ei? Das lese ich nicht in der Schrift. Und er sagte, das Ei, ein Symbol des Lebens. Und ich dachte, ja, du hältst Ostern. Das habe ich nur gesagt, oder Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nicht respektlos sein. Aber woher kommt es? Es hat überhaupt nichts mit der Schrift zu tun. Herr McNair, in dieser Lebenserziehung bezüglich des Posaunenfestes, zitiert Straßfort mit den folgenden Worten: Was auch immer der Ursprung oder ursprüngliche Ursprung dieser Feste ist, ist Gegenstand vieler Debatten unter Gelehrten. Sie sind heute eine Feier des Anfangs des neuen Jahres. Erstmal Ende von diesem Zitat. Jetzt sind wir wahrscheinlich damit vertraut, dass es das neue Jahr unter den Juden ist. Und Strassfeld fährt fort. Tatsächlich ist das Schweigen der Bibel über das Herbstneujahr und seine Feier kaum zufällig. Das Schweigen der Bibel darüber und weiter mit dem Zitat hier. Die Feierlichkeiten dieses Festes sind so voller heidnischer Verbindung, dass sie eher puritanischen Bibelautoren wahrscheinlich alle zusammen gegen das Festival sind. Jetzt stellt er heidnische Ideen oder heidnische Association vor und er sagt weiter in diesem Bericht, in dieser Schrift: Nur im Talmud hat sich Rosh Hashanah zu einem bedeutenden jüdischen Fest entwickelt. Dann bemerkt er, woher er kommt, lesen wir weiter. Es ist wahrscheinlich das Besondere, die erste Diaspora-Juden, die von Babylon, also diejenigen, die nach Babylon gefangen genommen wurden, viel dazu beigetragen haben, die Akzeptanz dieser Gebräuche zu unterstützen und ihm ein Vermächtnis zu geben. Das erinnert in vielerlei Hinsicht an das alte babylonische Neujahr. Das ist erstmal das Ende des Zitats. Wissen Sie, die Bibel beschreibt dieses Festival nicht als neues Jahr. Und wir wissen, dass es das heilige Jahr gibt, das im Frühjahr des Jahres beginnt, indem er sagt, dass dies der erste Tag des ersten Monats oder der erste Monat für Sie sein wird. Und dann haben wir das Geschäftsjahr. Es ist also allgemein angesehen, dass dies das Geschäftsjahr für sie ist. Es gibt einen Grund, warum man sagen könnte, dass das sehr gut funktioniert, weil es um das Fest herum eingehalten wurde und so weiter. Aber sie sehen es trotzdem als ein neues Jahr an. Aber dieser Autor sagt, dass sie offensichtlich viele Dinge aus Babylon aufgegriffen und mitgebracht hatten für die Neujahrfeierlichkeiten und sie so integrierten. Und so fährt er fort, während aus 3. Mose 23,23 hervorgeht, dass dies ein Festtag in der Bibel war, ist die Art des Festes unklar. Erstmal Ende des Zitats. Und das ist sehr klar, weil Sie etwas aus jüdischer Sicht lesen. Sie haben bestimmte Vorstellungen von diesem Festival. Ich habe einmal einen Artikel aus der Asheville Citizen Times gelesen, was auch immer, wie auch immer sie hieß, die Zeitung in Asheville, hier in North Carolina. Es gab es früher, ich könnte diese irgendwo haben, aber im Grund heißt es, dass der Klang der Trompete eine Art trauernder Klang und verschiedene Dinge wie eine Zeit der Prüfung ist und so weiter. Aber es ist und war nicht sehr konkret, worum es darum ging zu erklären, warum es oder dies festgeht. Ich würde hoffen, dass wir alle eine sehr einfache Erklärung haben, auch wenn wir nicht in alle Genauigkeiten eingehen müssen, aber eine einfache Erklärung dessen geben, deuten, warum dies Fest geht. Aus Judentum 101, einer Online-Quelle, geht es um die Tage der Ehrfurcht. Und die Tage der Ehrfurcht sind die 10-tägige Zeitspanne vom Posaunenfest bis Yom Kippur, und es heißt, dass sie Tage der Umkehr sind. Dies ist eine Zeit für ernsthafte Selbstbeachtung, eine Zeit, um die Sünden des vergangenen Jahres zu betrachten und vor Yom Kippur Buße tun, heißt es hier in diesem Bericht, in diesem Schreiben. Nun hört sich das an der Oberfläche recht gut an. Was stimmt damit nicht? Natürlich gibt uns Gott heilige Frühjahrshohetage, Festtage, die uns sagen, wer die Strafe unserer Sünden gezahlte, und uns dann die 7 Tage der ungesäuerten Brote gibt, um uns selbst zu analysieren und zu untersuchen. Und natürlich müssen wir täglich Buße tun und uns regelmäßig untersuchen, aber ihre Einhaltung oder die Einhaltung der Umkehr und Selbstprüfung kommt in der Zeit zwischen Posaunenfest und dem Versöhnungstag, nach ihrer Meinung. Und weiter mit dem Zitat: Eines der fortwährenden Themen der Tage der Ehrfurcht ist das Konzept, dass Gott Bücher hat, in der er unsere Namen schreibt und aufschreibt, wir leben und wer sterben wird, wer ein gutes Leben haben und wer ein schlechtes Leben haben wird, während des nächsten Jahres. Die Bücher sind während Rosh Hashanah geschrieben, aber unsere Handlung während der Tage der Ehrfurcht, also während dieser 10 Tage zwischen jetzt und dem Versöhnungstag, können Gottes Plan ändern. Und die Handlungen, die den Plan ändern, sind Reue, Gebete, gute Taten und normalerweise Nächstenliebe. Diese Bücher sind auf Yom Kippur versiegelt. Dieses Konzept des Schreibens und der Bücher ist eine Quelle der allgemeinen Begrüßung. In dieser Zeit mögest du für ein gutes Jahr eingeschrieben und versiegelt sein. Ende des Zitats. Sie beginnen zu sehen, dass einiges davon vielleicht nicht ganz so biblisch ist, wie man denkt. Es gibt bestimmt biblische Konzepte der Umkehr und so weiter, aber die Bibel weist sicherlich nicht darauf hin, dass dies die Bedeutung davon ist. Kehren wir uns zur Lebenserziehung bezüglich des Posaunenfestes zurück mit dem Schreiben. Also mit Rosh Hashanah sind eine Reihe von Ernährungsgewohnheiten verbunden, von denen das Eintauchen von Äpfel und Honig als Ausdruck des Wunsches nach einem süßen Jahr am weitesten verbreitet ist. Jetzt beginnen wir an das zu denken, wie die Welt die Dinge feiert. Es gibt nichts in der Schrift, was auf die oder andere Weise darauf hinweist. Wenn wir uns die Bedeutung dieses Tages ansehen, wird es keine süße Zeit sein. Es wird eine sehr schwierige Zeit zwischen dem Posaunenfest und Versöhnungstag. Äpfel oder andere Lebensmittel werden zu Beginn der Mahlzeit, weiter mit dem Schreiben hier, auf Rosh Hashanah in Honig getaucht, und die Redewendung lautet: Möge es dein Wille sein, uns für ein Jahr zu erneuern, das gut und süß ist. Nun gibt es andere Lebensmittel, die während dieser Zeit gegessen werden, die alle ein gutes Jahr ausdrücken, zum Beispiel das Essen vom Kopf eines Fisches, da wir eher ein Kopf anstatt Schwanz sein wollen. Ende des Zitats. Okay, ich kann das wohl verstehen, nehme ich an. Und weiter, wir essen keine Nüsse. Das ist interessant, weil die hebräischen Buchstaben von dem Wort Nüsse, und dies wird hier im Alphabet übersetzt. Es ist also Igo Set oder Set, je nachdem, wo du bist, habe es eine numerische Ähnlichkeit zum hebräischen Wort für Sünde. Und deshalb können wir in dieser Zeit keine Nüsse essen, weil das hebräische Wort für Sünde dieselbe Konsonanten hat wie dieselben Buchstaben, nicht nur Konsonanten, sondern dieselben Buchstaben wie das Wort für Sünde. Strassfeld weist auf einen anderen Brauch hin, Auf Rosh Hashanah ist es nach dem ersten Tag üblich, zu einem fließenden Wasser zu gehen und unsere Sünden symbolisch wegzuwerfen, indem man Brotkrümel ins Wasser wirft. Ende des Zitats. Und dazu haben sie bestimmte Verse. Wenden wir uns dem zu. Micha, das 7. Kapitel, und hier verwenden sie eine Schrift, um dies zu rechtfertigen. Micha 7, Vers 18 und 19. Micha 7, Vers 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Also nehmen Sie diesen Vers und veranstalten dann eine Zeremonie, bei der Sie Brotkrümel nehmen, als ob das Ihre Sünden wären und Sie in ein fließendes Gewässer werfen. Nun, das scheint eine sehr schöne Sache zu sein, aber selbst eine Zahl von Rabbiner oder schriftlichen Gelehrten befürchten, dass die Symbolik zu wörtlich genommen wird und die Menschen glauben, dass sie können sich durch diese Zeremonie von der Sünden befreien oder von ihren Sünden befreien, anstatt durch den mühsamen Prozess der Umkehr zu gehen. Nun, Gott bietet einen anderen Weg an. Natürlich ist Reue ein Teil davon, aber Gott bietet einen anderen Weg, wie unsere Sünden beseitigt werden, und es ist nichts, was wir tun können, aber es gebraucht das Blut Jesu Christi, der die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. Wir sehen also, dass es viele Ausstattungen gibt, die zur Feier dieses Tages hinzugefügt werden, und danach haben sie das Ziel trotzdem völlig verfehlt, wie wir sehen. Aber wir wollen jetzt nicht zurücktreten und sagen, okay, nun, sie sind ein Haufen dummer Leute, warum verstehen sie dieses nicht? Ohne Christus zu verstehen, sind ihre Augen einfach blind und ohne das Neue Testament zu verstehen, ebenso. Obwohl das Alte Testament die Erklärung auf verschiedene Weise wirklich gibt, werden sie sie ohne das Neue Testament dies einfach nicht verstehen. Und doch kommen diejenigen, die das Neue Testament haben und das Alte Testament ablehnen, es auch nicht, weil sie die richtigen Feste auch nicht halten. Vergleichen wir also das Verständnis des Menschen für diesen Tag mit dem, was uns die Schrift offenbart. Also werden wir zum Buch der Offenbarung übergehen und wir werden tatsächlich in Offenbarung das erste Kapitel beginnen, weil ich ein wenig Kontext dazu geben möchte, obwohl wir solches manchmal schon einmal getan haben. Ich werde das relativ schnell tun, aber das Buch der Offenbarung handelt an diesem Tag und gibt uns Antworten. Beachten wir Vers 10, Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. John sagte, ich wurde vom Geist ergriffen an dem Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Interessant, dass dort im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn eine Posaune erwähnt wird. Jetzt sagen die Gelehrten, protestantischen, katholischen Gelehrten, dass der Tag des Herrn Sonntag ist, dass es einen Sabbat gibt, der alte jüdische Tag ist und dass der Tag des Herrn Sonntag ist. Aber es gibt keine Schrift, die darauf hinweist, dass der Tag des Herrn Sonntag ist. Wenn wir zu Markus, dem 2. Kapitel, zurückkehren, werden Sie feststellen, dass, wenn es um den Tag geht, an dem Tag, dem Jesus der Herr ist, es um den Sabbat geht. Beachten Sie Mark Kapitel 2. Markus Kapitel 2, Vers 28. Markus Kapitel 2, Vers 28. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Nicht Herr des ersten Tages der Woche, sondern Herr des Sabbats. Und dies wird auch in Matthäus, dem 12. Kapitel, Vers 8 angegeben. Ich werde dort nicht hingehen, noch werde ich mich nach Lukas 6, Vers 5 zuwenden, aber es sagt das Gleiche an drei Stellen, spricht man vom Sabbat als dem Tag, an dem Jesus der Herr ist. Und nirgendwo sagt es etwas über den Sonntag aus, aber hier in der Offenbarung handelt das ganze Buch in Wirklichkeit mit einer Reihe von Kapiteln, in denen kleine Teile hinzugefügt werden über den Tag des Herrn. So beginnt es in Kapitel 1, Vers 1. Also jetzt Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Es ist also die Offenbarung von Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. So kam es von Gott, Gott dem Vater, zu Jesus Christus, um seinen Dienern zu zeigen. Hier gibt es also drei Elemente, Gott der Vater, Jesus Christus und die Diener. Und so heißt es, Vers 2 im gleichen Kapitel, Vers 2. Erstmal das zweite Teil von Vers 1. Er hat sie durch seinem Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Es kommt also zu Johannes, der diese Dinge dann aufschreiben muss. Er sollte das Wort Gottes bezeugen, Vers 2. Es ist das Erste, was er bezeugen sollte, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Wer in der Offenbarung im 19. Kapitel vom Zeugnis Jesu Christi spricht, ist der Geist der Prophezeiung zu allen Dingen, die er gesehen hat. Und so heißt es in Vers 3, Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also was ist das Erste, was Gott tut, was John tut oder Johannes tat? Dies ist die Einleitung, könnte man sagen, Vers 1 bis 3. Und was macht Johannes sofort mit dem Auftrag, der ihm gegeben wurde? Er sagt Folgendes in Offenbarung Kapitel 1, Vers 4, ich werde dies nur lesen. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Jetzt geht es weiter durch dieses erste Kapitel und identifiziert jene Kirche in Asien in Vers 11, in dem sie namentlich aufgeführt sind. Und dann haben sie, der war einem Menschensohn gleich angetan mit einem langen Gewand, Vers 13, und umgürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel, und es beschreibt ihn, und er wird gesehen, wie er inmitten von sieben Leuchtern steht oder geht. Und wenn wir in Vers 20 nachlesen, heißt es, also jetzt Offenbarung Kapitel 1, Vers 20, Offenbarung Kapitel 1, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies, die sieben Sterne und Engel, oder man kann sagen Boten, der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter und sind sieben Gemeinden. Was wir jetzt finden, wenn wir uns hier vorwärts bewegen, ist eine Erklärung, eine gründliche Erklärung von Gott, dem Vater, Jesus Christus und den Dienern. An wen ist die Botschaft hier in diesem Buch der Offenbarung geschrieben? Nun, an die Diener, die in Vers 1 erwähnt werden, werden in Wirklichkeit durch die sieben Kirchen identifiziert. Und so beschreiben Offenbarung 2 und 3 die sieben Epochen, die sieben Stufen, durch die die Kirche über einen bestimmten Zeitraum gehen würde. Es gibt Gelehrte, die sich diese beiden Kapitel ansehen und sagen, dass sie in die katholische, protestantische Tradition integriert werden wollen. Aber sie können es nicht passend machen. Es passt einfach nicht. Wenn sie sich die wahre Kirche Gottes ansehen, sehen sie im weitesten Sinne, dass die Phasen sind, die die Kirche durchläuft. Und wir kommen zu dieser Zeit ganz am Ende, wo die Kirche lauwarm ist. Das wirft viele Fragen auf. Ist die Kirche nur die lebendige Kirche Gottes? Wenn ja, dann wachen wir besser auf, weil einige von uns lauwarm sein werden. In der Tat ist die vorherrschende Haltung lauwarm. Wenn es die breitere Kirche Gottes ist, und ich meine nicht die breitere protestantische Welt, sondern die breitere Kirche Gottes, diejenigen, die die Dinge verstehen, die wir größtenteils tun, dann hoffen wir sicherlich, dass wir natürlich Philadelphia sind im Geist, weil Philadelphia dort im dritten Kapitel beschrieben wird, ebenso wie die Laodicea, die letzte Ära, und ich glaube nicht, dass die meisten von uns ein Teil dessen sein wollen, was Laodicea genannt wird. Aber ist es das, was es ist, und wir haben die Möglichkeit, wenn wir Laodicea sind, umzukehren, und wir sollten es auf jeden Fall besser tun, wie herausgestellt wird. Es gibt viele Ablenkungen, so viele Dinge, die uns aufregen, und wie Mr. Herr McNair in der Predigt beschrieb, aber was sollte uns wirklich aufregen? Worauf sollten wir uns freuen? Worüber hat Mr. Smith in seiner Predigt am Sabbat gesprochen? Übrigens nicht gestern, sondern am Sabbat. Ich weiß nicht, ob jemand mitbekommen hat, was ich gestern gesagt habe. Ich bin gestern nicht in die Kirche gegangen, aber wie auch immer, am Tag zuvor. Aber Herr Smith sprach von diesem über die Mauer werfen, als er in Wirklichkeit sagte, was ist jenseits dieses Posaunenfestes? Denn dort sollte wirklich unser Herz sein, darauf sollten wir mehr als auf alles andere hoffen, und doch ist es unsere Natur, physisch und menschlich zu sein, sich über die Dallas Cowboys zu freuen. Ich bin auch kein Cowboy-Fan, aber ich halte gegen sie und ich werde auch gegen die Patrioten halten, und ich halte eigentlich mehr gegen Teams, als ich dafür halte. Denn wenn ich jemanden sehe, der über etwas übermäßig aufgeregt ist, ist es nur meine Natur, und dann muss es einfach so sein. Auf diese Weise bin ich ein Gegenspieler, so gesagt. Es tut mir leid, Panther. Oh ja, okay. Ich weiß, oder ich muss auch gegen sie halten. Haben wir übrigens hier Panthers-Fans? Wir haben einige Panthers-Fans. Weißt du, ich merke, dass die meisten von ihnen jünger sind. Wenn wir älter werden, setzen wir diese Dinge ein. Naja, nicht alle, ich weiß. Wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du? Weiß jemand, wie alt Herr McNair ist? In Ordnung, ja. Wir haben alle Teams, für die wir irgendwo oder irgendwie Wurzeln schlagen. Aber wie auch immer, wir sehen hier, dass diese sieben Kirchen, und wir haben Literatur zum Thema Gotteskirche im Wandel der Zeit, Sie können diese bestimmte Quelle nachschlagen. Aber es zeigt wirklich, wie Gottes Kirche diese verschiedenen Probleme im Laufe der Jahrhunderte haben würde. Und als wir ins 20. Jahrhundert kamen, sahen wir, wie sich eine Tür für die Verkündigung des Evangeliums öffnete, die noch nie zuvor geöffnet worden war. Radio, Fernsehen, Internet und all diese Dinge wurden geöffnet. Und in der Philadelphia-Ära heißt es, ich habe ihnen eine offene Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und Jesus Christus ist derjenige, der schließt und niemand öffnet und niemand kann schließen. Gott zeigt also, dass es eine offene Tür gibt und dass die Philadelphia-Ära eine evangelistische Art von Kirche oder Gemeinde oder Gruppe von Menschen sein würde. Eine Ära, in der es eine große Evangelisation geben würde. Und es gab eine Zeit, in der wir 8 Millionen, über 8 Millionen ungefähr, 8,4 Millionen, die Wahrheit, das Magazin auf der ganzen Welt verbreitet hatten. Und jetzt können die Leute es sehen, wissen sie, im Fernsehen oder im Internet. Wir sind nicht annähernd so groß wie früher. Wenn man heute die Welt betrachtet, sind die Menschen einfach nicht sehr aufgeregt über die Wahrheit im Allgemeinen. Es ist frustrierend, weil wir wissen, dass es Leute gibt, die uns als richtig anerkennen, aber sie werden nicht aufsteigen aus dieser Welt und das tun, was sie tun sollten, nämlich Buße tun. Sie sind nur mehr daran interessiert, zu bleiben und alle glücklich zu machen, wie Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Mitarbeiter. Und es ist einfacher für sie, dort zu bleiben, wo sie sind, als daraus auszubrechen und das zu tun, was sie wirklich tun sollten. Das ist die Ära, in der wir leben. So, was wir hier finden in der Offenbarung Kapitel 2 und 3, sind, wo wir feststellen, wer die Diener Gottes sind. Offenbarung 4 beschreibt dann Gottes Thron. Gott sitzt auf seinem Thron und es gibt 24 Älteste und 4 lebende Tiere oder Kreaturen und so weiter. Es beschreibt das. Es zeigt also, von wem die Botschaft kommt, nämlich vom Gott, dem Vater. Und dann sehen wir, dass es dieses Buch gibt, diese Schriftrolle mit 7 Siegeln. Es wird dort vorgestellt und in Kapitel 5 heißt es, wer kann es öffnen? Und es zeigt, dass es Jesus Christus ist. Es ist der eine, das Lamm Gottes, das die Siegel dieses Buches öffnen kann. Wir haben also die Diener Gottes in den Kapitel 2 und 3 definiert. Gott der Vater, der dem die Botschaft in Kapitel 4 kommt. In Kapitel 5, wer die Bedeutung öffnet, kann die Siegel öffnen. Und dann finden wir in Kapitel 6, dass 6 der 7 Siegel geöffnet sind. In sehr schneller Reihenfolge werden sie geöffnet. Wir haben die 4 Reiter, wie sie oft genannt werden. Wir haben das Martertum der Heiligen, eine Endzeit-Martyrium oder Martertum der Heiligen. Und dann kommt das, und das wird passieren, ganz sicher. Weißt du, es ist eine dieser Dinge, dass, wenn du das Malzeichen des Tieres akzeptiert, die anderen Dinge passieren werden. Aber wenn du Gott gehorchst, können auch Dinge passieren. Aber es geht darum, ob wir das tun, was richtig und gut ist. Denn wir sehen über diesen Tag hinaus, was passieren wird, über diesen Tag hinaus und stattfinden wird. Denn wir erkennen, dass wir Fremde und Pilger auf dieser Erde sind. Wir suchen eine Stadt, eine ewige Stadt. Und diese ewige Stadt ist nicht mit Händen gemacht. Sie ist aber von Gott, wie es dort im Buch der Hebräer im 11. Kapitel rüber spricht. Das 6. Kapitel beschreibt also, wie die 6 Siegel geöffnet werden. Und dann heißt es in Vers 17, denn der große Tag seines Zornes ist gekommen und wer kann bestehen? Der Tag seines Zornes, der Tag des Zornes des Lammes, der Tag des Zornes Gottes ist gekommen. Jetzt im 7. Kapitel zeigt es, dass es vorher bestimmte Menschen gibt, die zum Schutz versiegelt werden müssen. Und wir kommen in die 144.000, diese Nummer, und die große unzählige Menge. Und es gibt viele interessierte Menschen derwegen. Wer sind die 144.000 und so weiter? Wir werden das jetzt beiseite legen. Ich denke, es gibt einige Dinge, die Gott uns noch offenbaren muss. Und danach sind wir zu Kapitel 8 gekommen und er sagt, also jetzt Offenbarung Kapitel 8, Vers 1 bis 3, Offenbarung Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Und als das Lamm das 7. Siegel auftat, also das ist das 7. Siegel, das letzte Siegel auf dieser Schriftrolle. Und weiter mit dem Vers, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurde 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatten ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Also es beschreibt den Thron Gottes, es beschreibt tatsächlich den Tempel oder die Tabernakel-Analogie, die wir hier verwenden könnten. Denken Sie daran, Sie gehen in die heilige Stätte und dann haben Sie diesen Weihrauchaltar, in den Sie vor Gott hineingehen können. Und der gesamte Weihrauch zeigt die Gebete der Heiligen, die vor Gott aufgestiegen sind. Weiter jetzt, Vers 4 bis 6 in Offenbarung 8, Vers 4 bis 6. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer, oder dem Gericht kann man sagen, vom Altar und schürte es auf die Erde, oder schüttete es auf die Erde, und da geschahen Donner, Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und dann haben wir in relativ schneller Reihenfolge diese Beschreibung des Klangs dieser sieben Posaunen. Und jetzt in Vers 4 weiter im gleichen Kapitel, Vers 7. Und der erste Engel blies seine Posaune, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Es kommt also eine Zeit der Erderwärmung, anders als die globale Erwärmung, die uns die Welt beschreibt. Das ist eine Zeit, in der etwas passieren wird. Das ist nach der Trübsal, weil die Trübsal 2,5 Jahre dauert, bevor dies stattfinden wird. All diese 6 Siegel haben bereits stattgefunden. Aber dies ist das 7., was wir sehen werden und wie lange es dauern wird. Aber es heißt, dass ein Drittel der Bäume verbrennt und alles grüne Gras ebenso. Das kann regional geschehen, was auf regionaler Basis geschehen könnte oder kann. Es ist schwer zu sagen, weil es von einem Drittel spricht. Jetzt weiter, Offenbarung Kapitel 8, Vers 8 und 9, Vers 8 und 9. Und der zweite Engel blies seine Posaune, und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Das wäre also offensichtlich etwas Regionales. Wo wäre das oder wo passiert dieses? Wir wissen, dass ein Drittel der gesamten Schifffahrt durch das südchinesische Meer führt, da drüben in Malaysia, und im südlichen Teil dieses Meeres weiter in das Gebiet von Malaysia und Singapur und Borneo und all jene Gebiete, in denen wir wissen, dass es sehr große Vulkane gibt, explosive Vulkane. Wir wissen, dass ein Supervulkan in Kilauea in Hawaii ist. Er ist super wegen der Größe und wie oft es ausbricht und alles, aber es ist kein explosiver Typ. Es sickert überall Magma aus und verzehrt Bäume und Wälder und Häuser und Autobahnen und so weiter und was immer im Weg steht, aber es macht dies alles sehr langsam. Ich nehme an, Sie könnten spazieren gehen, aber wenn Sie in einem anderen Teil der Welt gehen, wenn Sie um Neuseeland herum gelangen und nach Indonesien und an einige ähnliche Orte, so haben Sie diese Supervulkane, die, wenn sie explodieren, ernsthaften Schaden anrichten können. Und es gab eine Zeit, da dies fast unmöglich schien. Es könnte nicht sein, dass sie eine so Explosivität haben können, die ein Drittel der Schiffe zerstören könnte oder würde. Aber wenn Sie sich Supervulkane ansehen, wissen wir jetzt, dass Yellowstone zum Beispiel ein Supervulkano ist. Sie wissen, wenn es explodieren würde, basierend auf der Größe und allem mit einem Krater ungefähr von 40 bis 60 Meilen groß, so etwas wie ist die Kaldera davon. Es ist nicht der Kegel, an den wir normalerweise denken, sondern der Teil, der explodiert ist und so viel Schaden anrichten würde, dass er die Vereinigten Staaten und Kanada, wie wir es kennen, zerstören würde. Nun, es gibt keinen Hinweis darauf, dass dies passieren wird, da dieses etwas beschreibt, das sich um einen Ozean herum befindet und offensichtlich einen Ort, an dem viel Schifffahrt stattfindet. Und es scheint, also Spekulationen, und es muss so verstanden werden, dass es dort in Südasien wahrscheinlich dort stattfinden wird. Aber ein Drittel der Schiffe wird zerstört. Jetzt lesen wir in Vers 10 im gleichen Kapitel, Vers 10. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stein oder großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den Drittelteil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Wir nennen dies also eine Sternschnuppe, offensichtlich. Wenn es ein echter Stern werde, würde er nicht nur die Erde treffen, sondern uns sofort verbrennen, wenn er so nahe kommt, sondern so etwas wie einen Asteroiden oder einen Meteor, einen sehr großen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es ein sehr großer Meteor um die Halbinsel Yucatan auf dem Golf von Mexiko dort damals niedergeschlagen ist. Es wird angenommen, dass alle Dinosaurier, dass es alle diese Dinosaurier getötet hatte. Ob das stattgefunden ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, niemand weiß es, aber sie theorisieren das und es ist nicht unbedingt eine wilde Spekulation. Es gibt etwas, das die Dinosaurier getötet hat. Wenn Sie sich das ansehen, wissen Sie, dass es einen sehr großen Asteroiden gab, der in der bestimmten Religion eingeschlagen ist. Und sie haben Gründe zu glauben, sehr gute wissenschaftliche Gründe. Und anscheinend glauben sie, dass dies die Zeit war, in der dies geschah. Dieser fällt also auf einem Teil der Welt, in dem man viel Wasser und Wasserversorgung hat. Spricht man vom Himalaya, wo sie wissen, dass die großen Flüsse Indiens und Chinas davon kommen und auch für viele andere Nationen in der Region? Spricht es von dem großen Seen, wo es eine enorme Menge Wasser gibt? Ich weiß nicht, wo ein Drittel des Wassers auf dieser Erde sein wird. Ich habe versucht, das herauszufinden, jedoch nie herausfinden konnte. Aber irgendwo, wo sich ein Drittel des Wassers befindet, wird davon betroffen, was wie eine Art Asteroid erscheint, der die Erde trifft. Es kann sich auflösen und mehr als einen Ort auf diese Erde treffen. Wir wissen nicht, wie das sein wird. Aber dann blies der vierte Engel in Vers 12, jetzt Offenbarung Kapitel 8, Vers 12, Vers 12. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde. Vielleicht würde es in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre aufgrund all dieser anderen Ereignisse das Sonnenlicht für eine gewisse Zeit leicht schließen. Dann Offenbarung Kapitel 8, Vers 13, Vers 13. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, 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 denen, die auf Erden wohnen wegen dieser anderen Posaunen, die drei Engel, die noch blasen sollen. Dann ertönte also der fünfte Engel und sie finden diese Armee, die sozusagen aus der grundlosen Grube kommt, aus dem, was das bedeutet und wovon, was auch immer. Und sie gehen aus, um Krieg zu führen. Dann haben sie in Vers 13, dass der sechste Engel blies, und dieser massive Gegenangriff aus dem Osten, eine 200 Millionen Mann starke Armee, bedeutet nicht, dass sie alle an vorderster Front stehen. Sie müssen Unterstützung für dies und anderes und alles haben. Aber eine 200 Millionen Mann Armee. Und der einzige Ort, von dem es kommen könnte, wäre aus dem Osten, weil dort so viele Menschen leben, in Indien, China und Indonesien, all diese Orte dort drüben, das ist der einzige Ort, wovon es sein könnte. Und wie wir erkennen, überqueren sie den Euphrat hier in Vers 14. Also kommen sie aus dem Osten, von dort kommen sie und es beschreibt eine 200 Millionen Mann Armee. Dies wird eine Situation sein, in der es nur um Krieg geht, in der es genug Druck geben oder gegen sie wird, oder gehen sein wird, gegen sie sein wird, dass sie das Gefühl haben, alles, was sie haben, darauf werfen zu müssen. Weißt du, ich habe ein bisschen gelesen und diese Sendung im Fern über das Atomzeitalter gesehen. Es ist sehr interessant, weil es mit dem übereinstimmt, was ich in einem Buch über Eisenhower gelesen habe, dass General Curtis LeMay, der im letzten Teil der Eisenhower-Regierung Sekretär der Luftwaffe war, einen Plan ausgearbeitet hatte, was im Krieg passieren würde, wenn wir in einem Krieg mit Russland oder der Sowjetunion verwickelt sein würden. Und beide Quellen sagen dasselbe, dass der Plan, der der ausführlichste Kriegsplan ist, der irgendjemand jemals ausgeplant hatte. Dieser Plan zeigt, welche Städte und all die verschiedenen Dinge der Plan war, dass Eisenhower das Gefühl hatte, dass man niemals einen begrenzten nuklearischen Austausch haben könnte. Sobald all dies losgeht, also der totale Krieg losbricht. Der Plan war also, dass die Vereinigten Staaten praktisch alles, was sie hatten, auf die Sowjetunion, auf das kommunistische China und Osteuropa werfen würden, sogar viele unschuldige Menschen zu töten, viele Menschen, die als unsere Freunde gelten könnten. Aber der Punkt war, dass es einmal angefangen hatte, es war alles oder nichts. Es war entweder alles auf sie zu werfen oder sie werfen alles auf uns. Ich glaube nicht, dass sie das jemals freigegeben haben, aber wir müssen glauben, dass beide Seiten genauso gedacht hätten. Und wir sagen, nun wissen sie, das ist so weit hergeholt, aber interessant, und wieder habe ich dies mehr als einer Quelle gelesen, dann gesehen, die Kuba-Krise, die Sowjetunion hat bei einem U-Boote geschickt zu diesem bestimmten Bereich, um mit der Blockade fertig zu werden, wie auch immer sie wollten. Ich weiß nicht, was ihr Plan war, aber sie haben sie trotzdem dorthin geschickt, und was wir jetzt wissen, war etwas, was wir damals nicht wussten, und sie hatten auf diesem U-Booten Torpedos mit Atomspitzen. Sie hatten drei Leute, um zu entscheiden, ob sie sie benutzen sollten, den regulären Kapitän, und dann hatten sie zwei andere Leute. Einer von ihnen war eine sehr spezialisierte Person, die diese Entscheidung treffen würde. Alle drei mussten zustimmen, bevor sie die Atomwaffen verwendeten. Die Vereinigten Staaten hatten eine Linie über den Nordatlantik, um sowjetische U-Boote zu entdecken, und sie kamen trotzdem durch. Sie kamen unentdeckt daran vorbei, als sie vor der Küste von Nord-Süd-Carolina in Florida und diesem allgemeinen Gebiet ankamen, gab es eine weitere Linie und sie wurden tatsächlich entdeckt. Und so haben die Vereinigten Staaten Tiefladungen auf das U-Boot angeworfen oder abgeworfen, ähnlich wie einer Granate. Mit anderen Worten, es war nicht beabsichtigt, das U-Boot zu zerstören. Es sollte sagen, komm herauf. Natürlich dachten sie, sie würden angegriffen. Und anscheinend waren zwei der drei Personen bereit, einen dieser Torpedos in die amerikanische Flotte zu starten. Es kam so nahe. Der dritte gab keine Zustimmung und sie kamen hoch. Aber es kam so nahe. Hätten sie eine Atomwaffe auf die amerikanische Flotte abgefeuert, hätten sich die Vereinigten Staaten mit allem, was sie hatten, revanchiert. Jede Rakete, jeder Bomber in der Luft und so weiter hatten sie jederzeit in der Luft. So nah sind wir am Ende der Welt gekommen, wenn wir darüber nachdenken, und dieses muss man so erkennen. Und jetzt wird noch eine ähnliche Krise kommen. Ich sage ähnlich, die Umstände werden etwas anders sein, aber etwas wird diese beiden Mächte zusammenbringen und gegeneinander kämpfen lassen. Und wenn wir uns den Tag des Herrn ansehen, sehen wir, dass es eine Zeit der Kriegsführung ist. Es ist eine Zeit aller Art von Problemen, wie wir hier bereits gesehen haben. Wir haben uns 6 von 7 Trompeten angesehen. Kehren wir hier zum Alten Testament zurück und lesen wir ein wenig über Tag des Herrn, schauen wir uns an, wie lange diese Zeit des Posaunenblasens andauert. Jetzt Jesaja 34, Vers 1 bis 2. Jesaja 34, Vers 1 bis 2. Kommt herzu, ihr Heiden, und höret, ihr Völker, merket auf. Die Erde höre zu und was sie erfüllt, der Erdkreis und was darauf lebt. Denn der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre Scharen. Es wird an ihnen den Bann vollstrecken, er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahingeben. Und jetzt Jesaja Kapitel 34, Vers 8, Vers 8. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Also es heißt, es sei der Tag des Herrn, und dann wird die Idee vorgestellt, es sei das Jahr der Vergeltung. Wir können dies in Kapitel 63 von Jesaja sehen. Also jetzt Kapitel 63, Vers 4, Kapitel 63 in Jesaja, Vers 4. Denn ich habe einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Und dann eine Seite zurück in Kapitel 61 in Jesaja, Kapitel 2 heißt es, Jesaja 61, Vers 2. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Und jetzt können wir diesen Tag als eine Art bildlichen Sinn betrachten. Die Bibel verwendet oft einen Tag für einen Jahr, für ein Jahr. Sie finden dieses Prinzip zum Beispiel in Hesekiel, dem vierten Kapitel. Hier beschreibt er Hesekiel, wie er aufgefordert wird, für eine bestimmte Anzahl von Tagen auf seiner Seite zu legen. Und dann heißt es hier in Vers 6, und jetzt Hesekiel Kapitel 4, Vers 6, Hesekiel 4, Vers 6. Wenn du dies vollbracht hast, sollst du danach dich auf deine rechte Seite legen und sollst tragen die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang, denn ich gehe dir hier auch jene einen Tag für ein Jahr. Also sollte er 40 Tage auf seiner Seite liegen und 40 Jahre symbolisieren, und es gab auch einen Zeitraum von 390 Tagen, einen Tag für ein Jahr. Sie könnten nun zum vierten Buch Mose gehen, dem 14. Kapitel und Vers 34 durchlesen. Ich werde mich aus Zeitmangel nicht dorthin wenden. In vierten Buch Mose, Kapitel 34, wird noch einmal beschrieben, wie die Kinder Israels 40 Jahre lang in der Wüste umherwandeln, weil sie 40 Tage lang das Land ausspioniert hatten und zu diesem Zeitpunkt ein Jahr lang für jeden Tag bestraft wurden. Wie lange dauert diese Zeit des Posaunenblasens? Es dauert also ein Jahr. Jetzt, wo ein Jahr der schlimmste Albtraum der Menschheit sein wird, es wird keine Zeit von, hey, habe süße Tage oder süße 10 Tage. Eine süße Zeit ist in der Zukunft. Es wird eine Zeit der Katastrophe sein. Beachten Sie nun Amos, das 5. Kapitel. Es gibt so viele Schriftstellen, an die wir uns über den Tag des Herrn wenden könnten, aber lassen Sie uns nur einige bemerken, wie zum Beispiel Amos Kapitel 5, Vers 18. Amos Kapitel 5, Vers 18. Weh denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn das Herrntag ist Finsternis und nicht Licht. Nun, denn wenn du Vulkane hast, wenn Asteroiden die Erde treffen, wird das eine Menge Zeug in den Himmel werfen. Es wird eine Dunkelheit sein, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt weiter, Amos Kapitel 5, Vers 19 und 20, Vers 19 und 20. Gleich wie wenn jemand von dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm, und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an der Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, der Herrentag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Es wird eine Zeit sein, in der die Leute nur Angst von dem haben werden, was passiert. Ich las, als Moses auf den Berg Sinai stieg und dort im Buch in der Hebräer schlugen seine Knie regelrecht gegeneinander. Er wusste, was los war, aber er hatte trotzdem Angst. Können Sie sich vorstellen, dass Sie zu dieser Zeit eines sicheren Ortes sind, an dem all diese Dinge auf der Erde geschehen und Erdbeben und Asteroiden und verschiedene Dinge, von denen wir einige in der Ferne sehen werden oder kommen sehen werden, vielleicht sehen wir es auch nicht. Aber wenn Sie diese Dinge sehen und es passiert und die Erde bebt, wird es eine schreckliche Zeit sein, auch für das Volk Gottes. Das ist meine Spekulation, nicht wahr? Und ich weiß das nicht absolut, aber ich würde denken, wenn Moses Angst hatte, als Gott auf den Berg Sinai ging und stieg, warum sollten wir dann denken, dass all diese Dinge auf der ganzen Welt passieren könnten? Vielleicht ist es nicht so nah bei uns, aber es werden dort Dinge sein, die nahe genug geschehen, dass wir uns einiger Dinge bewusst sind und vielleicht viel bewusster, als wir erkennen. Und es wird eine schreckliche Zeit sein. Nun beachten wir Sephania. Das ist einer der kleinen Propheten, die manche Menschen nie lesen und nicht für wichtig halten. Aber er spricht wieder hier über den Tag des Herrn und ist sehr logisch und beständig. Jetzt also Sephania, Vers 1, Vers 14 bis 16. Sephania, Kapitel 1, Vers 14 bis 16. Des Herrn großer Tag ist nah, er ist nah und alt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn, dann werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Jetzt weiter im gleichen Buch, Sephania, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Sephania 2, Vers 1 bis 3. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt. Ihr denn ich werdet wie Spreu, die vom Winde dahinfährt. Ehe denn der Herrn grimmiger Zorn über euch komme, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tag des Zorns des Herrn. Wissen Sie, einige der Menschen, die die Botschaft gehört haben und die große Trübsal durchlaufen, eine zweieinhalbjährige Periode all der Dinge, die dort passiert sind, und vielleicht kommen sie doch zur Umkehr. Einige von ihnen können während dieser Zeit versteckt oder geschützt sein. Wir hoffen, dass sie es sein werden. Ich habe das schon einmal erwähnt, aber ich denke so oft an unsere Nachbarn und wir lieben unsere Nachbarn einfach. Wir haben unsere Nachbarn geliebt, als wir in Kanada lebten, obwohl einige von ihnen muslimisch waren. Sie waren gute Nachbarn für uns, teilten Dinge. Lieben wir Menschen oder sehen wir sie als nur als Westküstler oder Ostküstler an? Ich denke, ich kann es so ausdrücken, die gegen uns kämpfen und alles, was richtig und gerecht ist. Sie sind hier draußen und versuchen, alles zu stürzen und gegen Gott zu kämpfen. Nur noch dort müssen wir verstehen, dass dies die Weltanschauung ist, die sie haben. Sie denken wahrscheinlich, dass dies das Richtige ist, sodass viele junge Menschen ohne ein angemessenes biblisches Verständnis zu haben. Also gehen Sie zur Universität und haben diese Universitätsprofessoren, die ihre Gedanken mit allerlei Dummheiten vollpumpen. Es wäre leicht, sauer auf die Professoren zu sein, was eine gerechte Empörung ist, aber ich denke, dass Herr Braun es sehr gut herausgebracht hat. Gott liebt den Menschen, die wir nicht ausstehen können. Er liebt sie, er kümmert sie um sich. Er wird sich als rebellisches Kind mit ihnen befassen. Aber am Ende wird selbst der elendste Mensch da draußen, wenn er zur Umkehr kommt, am Ende sehr liebenswert sein, selbst für diejenigen von uns, die Menschen sind. Es zeigt hier, dass der Tag des Herrn Zorn kommt und es diejenigen gibt, die davon verschont bleiben oder zumindest die Hoffnung darauf. Warum sollte es sonst hier so geschrieben stehen? Gehen wir jetzt zu Joel, dem ersten Kapitel. Nun, es handelt sich um eine Zeit der Invasion in Israel zu dieser Zeit, aber es gibt eine Dualität und ganz klar geht es um mehr als nur die örtlichen Umstände zu dieser Zeit. So heißt es hier, Joel Kapitel 1, Vers 14 und 15, Joel Kapitel 1, Vers 14 und 15. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. O weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Jetzt Joel Kapitel 2, Vers 1 und 2, Joel 2, Vers 1 und 2. Blast Posaune zu Sion, ruft laut auf einem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und die hinfort nicht sein wird, auf ewiger Zeit für und für. Es geht also um die lokalen Ereignisse dieser Zeit der Zukunft, der sehr nahen Zukunft. Aber es geht auch um eine Zeit in der Zukunft. Wenn man das ganze Buch Joel liest, beginnt man das zu sehen. Wie Kapitel 2, Vers 15. Blast die Posaune in Zion, sagt ein Fasten an. Also ist es eine Zeit, eine schreckliche Zeit, nach denen die Menschen zu Gott schreien sollten. Warum ist Gott wütend auf die Menschheit? Nun, in der Kurzpredigt und in Jesaja, dem zweiten Kapitel, können Sie sich Verse 12 bis 21 zuwenden und lesen. Es ist die Arroganz, der Stolz des Menschen in Kapitel 13, Kapitel Jesajas, beginnen Sie in Vers 6, also jetzt Jesaja wiederum werden wir lesen, Jesaja Kapitel 13, Vers 6. Jesaja Kapitel 13, Vers 6. Heulet, denn der Tag des Herrn ist nahe. Und weiter in Vers 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Und Sie können das Ganze in Jesaja Kapitel 13, Vers 6 bis 13 lesen. Es zeigt, dass Gott die Menschheit wegen ihrer Arroganz demütigen wird. Wenn Sie an Menschen denken, an die Bücher, die sie schreiben, an die Dinge, die sie sagen und an die Art und Weise, wie sie Gott und alles, wofür Gott steht, lächerlich machen, Gott wird diese Menschen demütigen müssen. Diejenigen, die denken, dass wir zufällig hierher gekommen sind, Gott wird diese Individuelle demütigen müssen und ich sage diese Person. Ich denke, dass es am Tag des Herrn jeder Mensch, der lebt, ob Gottes Volk oder nicht, eine Zeit der Demut sein wird. Es wird eine Zeit der Anerkennung der großen Kraft Gottes sein, im Gegensatz zu unserer mickrigen, kleinen Kraft, die wir hier auf Erden haben. Jetzt beachten Sie die siebte Posaune in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Und der siebte Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel und sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich finde es hier interessant, dass es heißt, wenn der siebte Engel blies, werden da laute Stimmen im Himmel sein. Und wenn Sie dies mit anderen Schriften zusammenstellen, wird es wirklich sehr interessant, wenn Sie zum Anfang zurückkehren. Kehren wir für einen Moment zum dritten Buch Mose, Kapitel 23 zurück. Das haben wir heute noch nicht gelesen. Der ursprüngliche Befehl wurde hier in Vers 23 gegeben. Es ist 23, leicht zu merken. Jetzt dritten Mose, Kapitel 23, Vers 23 bis Vers 25. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sagte den Israeliten, am ersten Tage des siebten Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Jesus sagt, dass sie ein Denkmal oder Gedächtnis für das Blasen von Trompeten haben sollten. Das Wort Posaune ist ein interessantes Wort in Hebräisch. Der neue Bibelkommentar wurde überarbeitet, wo sie im Gegensatz zu mir hebräische Experten habe und ich zitiere sie lieber als mich selbst zu zitieren und versuche die Bedeutung zu erklären. So heißt es, die Wort Posaune kommt auf Hebräisch nicht vor. Dies kommentiert diesen Vers. Das Wort Teruah kann entweder Schreien von Menschen oder Posaunenklang bedeuten. Vielleicht waren beide enthalten. In der Offenbarung, wie wir es gerade gelesen haben, ist es ein Schreien von Menschen. Lass uns nach Matthäus, dem 24. Kapitel gehen nun. Matthäus, dem 24. Kapitel, fangen wir in Vers 29 an. Es bedeutet und spricht hier von der Trübsal. Jetzt Matthäus 24, Vers 29. Matthäus Kapitel 24, anfangen in Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit. Also das könnte das, oder ist das fünfte Siegel, könnte man sagen. Und weiter im gleichen Vers. Wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und weiter Vers 30 und 31 im gleichen Kapitel. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seinen Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also wie wir hier im Buch der Offenbarung sehen, spricht es von großen Stimmen im Himmel beim Klang der siebten Posaune. Hier sehen wir das Blasen einer großen Posaune zur Zeit der siebten Posaune. Dann gehen wir jetzt zum ersten Buch der Thessalonicher, 1. Thessalonicher, weil es interessant ist, dass im Neuen Testament das Posaunenblasen so eng mit dem Tag des Herrn verbunden ist, der Zeit des Kommens Christi, der Zeit der Auferstehung. Also beginnt er hier im Kapitel 4, Vers 13. Nun 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Weiter Vers 14 bis 16 im gleichen Kapitel, Vers 14 bis 16. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denn nicht zuvorkommt werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also es ist hier nicht die Entrückung, es ist nicht die Entrückung. Die Toten in Christus stehen zuerst auf. Sie waren die ganze Zeit tot also und werden auferstehen. Und jetzt noch Vers 17 im gleichen Kapitel, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Denn er spricht davon, dass der Tod nicht das Ende aller Dinge ist. Wir sollten uns nicht Sorgen machen wie andere, die keine Hoffnung haben. Wenn wir zu 1. Korinther, dem 15. Kapitel gehen, wird über diese selben Dinge gesprochen, aber es wird ein weiteres Element hinzugefügt. Jetzt 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 50 bis 52. 1. Korinther 15, Vers 50 bis 52. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Also nicht alle werden zu dieser Zeit tot sein und weiter hier mit diesen Versen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune oder siebten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Ist es nicht interessant, dass all diese Schrift, die von einem bestimmten Posaunenschlag sprechen, ist ein Zeitpunkt, wenn die Toten in Christus zuerst auferstehen und wir, die wir leben, dann zusammen mit ihnen vereint werden? Und so sehen wir Harmonie zwischen Matthäus, zwischen Thessalonicher, zwischen den Briefen an die Korinther, zwischen der Offenbarung, geschrieben von drei verschiedenen Menschen. Und dieser sagt uns, dass dieses bei der letzten Posaune passiert. Wir feiern also das Posaunenfest in Plural oder Mehrzahl. Und wenn wir zur Offenbarung übergehen, sehen wir, dass die siebte Posaune nicht nur der Zeitpunkt ist, an dem die Auferstehung stattfindet, sondern es wird die sieben letzten Plagen geben. Die sieben letzten Plagen, die schnell hintereinander ausgegossen werden. Sie können davon im 15. und 16. Kapitel der Offenbarung lesen. Und ich habe heute keine Zeit für diese, aber das ist die Vollständigkeit von Gottes Zorn, der Höhepunkt von Gottes Zorn. Wir haben die sechs Posaune, die Plagen, die stattfinden, die siebte, wenn Christus wiederkommt, wir werden auferstehen, verändert, und dann gibt es die sieben letzten Plagen, die ausgegessen werden müssen. Unsere Broschüre zum Thema Offenbarung enthüllt geht ausführlich auf diesen Teil davon ein, den Teil der Offenbarung. Abschließend möchte ich ein wenig aus Psalm 47 lesen. In diesem Sinne ist es ein messianischer Psalm. Ich weiß nicht, ob es noch so etwas gibt, ob die Kommentare das so sehen, aber es ist klar, wenn Sie es lesen. Also jetzt Psalm 47, weil dieser Tag eine Zeit der Freude für das Volk Gottes ist und sein wird, ist eine Zeit des Terrors und der Dunkelheit jedoch für die Welt. Und wiederum, es ist eine Zeit der großen Freude für das Volk Gottes. Also jetzt Psalm 47 zum Abschluss, Psalm 47, Vers 1 und 2. Am Psalm der Söhne Korah vorzusingen, schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit frohem und fröhlichem Schall. Also diese Stimmen jauchzen Gott. Jetzt Vers 3. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Und so also wird er als König über die ganze Erde sein. Jetzt Vers 4 und 5. Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften für unsere Füße. Er erwählt uns, unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Also hier geht es darum, dass Christus zurückkommt und sein Reich errichtet. In diesem Zusammenhang geht es um den Tag des Herrn. Jetzt Vers 6. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Also jetzt geht es wieder los, ein Laut, ein Trompetenklang. Jetzt noch Vers 7 bis 10 im Psalm 47, Vers 7 bis 10. Lob singet Gott, lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde, lob singet ihn mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron, die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehört die Starken, solche, die ein Amt haben werden, könnte man sagen, auf Erden. er ist hoch erhaben. Und so um all dieses geht es beim Posaunenfest.